Heute, wie wir gelesen haben, schauen wir eine längere Bibelstelle an. Und deswegen schauen wir diese Bibelstelle als gesamte Stelle an, weil es falsch wäre, wenn wir uns in den Details verlieren würden, ohne den Überblick zu begreifen. Kapitel 2 zeigt uns, was gesunde Lehre in einer Gemeinde bewirkt. Und das bewirkt veränderte Menschen. Aber diese Veränderung schaffen wir nicht in eigener Kraft. Diese Veränderung schaffen wir durch die Gnade Gottes. Und das sehen wir eindeutig in Vers 11 bis 15. Bevor wir diese Stelle genauer anschauen, aber wer kennt diesen Mann hier auf dem Bild? Okay, die meisten von uns kennen diesen Mann. Wer ist froh, dass dieser Mann der Mannschaftstrainer von der österreichischen Fußballmannschaft ist? Wir alle. Der Marcel Koller ist der Mannschaftstrainer von unserer Nationalmannschaft von Österreich. Und wir sind sehr dankbar und froh natürlich, dass diese Mannschaft in letzter Zeit viele Erfolge gehabt hat. Und sind auch sehr dankbar für das, was der Marcel Koller getan hat. Ich kenne ihn jetzt als persönlicher Mann gar nicht. Ich weiß nicht, wie sein Leben ausschaut. Aber jetzt als Fußballtrainer können wir schon sagen, dass er sehr, sehr erfolgreich ist. Dass er ein guter Fußballtrainer ist. Was tut ein Fußballtrainer? Was ist seine Aufgabe? Was hat Marcel Koller mit der österreichischen Fußballmannschaft getan? Wie ihr alle wisst, vor 5 Jahren, vor 6 Jahren, war Fußball nicht besonders etwas sehr, sehr besonders Interessantes in Österreich. Es war leider ein bisschen schwierig, also es war nicht so gut. Aber der Herr Koller, der als Mannschaftstrainer gekommen ist, der hat diese Mannschaft umgebaut, der hat etwas mit der Mannschaft getan, damit sie heute viele Erfolge feiert. Was hat er getan? Er hat geführt. Er hat als Mannschaft Dinge gelehrt. Er hat die Mannschaftsspieler, der hat die richtigen Spieler ausgesucht. Er hat sogar manche Spieler nicht im Kader aufgenommen oder auf die Mannschaft aufgenommen, weil sie zwar gute Einzelspieler waren, aber nicht so gute Mannschaftsspieler waren. Er hat viele Entscheidungen getroffen und er hat trainiert. Wie kann man gut passen, den Fußball? Wie spielt man als eine Mannschaft? Er hat die spielerischen Fähigkeiten der Mannschaft gestärkt. Und er hat die richtige Unterstützung dafür auch geholt. Aber es blieb nicht bloß bei den spielerischen Fähigkeiten. Es blieb auch oder ging weiter auf diese psychologische. Wie denkst du? Was kannst du? Ihr könnt das schaffen. Stundenlang haben sie Verteidigung, also passen, angreifen, Tore schießen, geübt. Manche würden sagen, bis zur Perfektion. Also ich weiß nicht, ob es Perfektion ist, aber wirklich sehr, sehr gut geübt haben. Aber das war nicht genug. Was würden alle denken? Was würde die Mannschaft denken, sollten wir heute betonen? Diese Mannschaft denken, wenn der Marcel Koller jetzt im letzten Jahr, nachdem so viele Erfolge gefeiert worden sind und jetzt EM bevorsteht, wenn der Marcel Koller jetzt beim ersten EM-Spiel, vor dem EM-Spiel anrufen würde und sagen, weißt du, ich möchte das Spiel absagen. Wir spielen jetzt nicht. Ich bin überzeugt, es wird eine Niederlage sein, es wird peinlich sein für uns alle, wir schaffen das nicht. Liebe Mitspieler, ihr habt so gut gemacht, wie ihr konnt, aber jetzt ist Schluss. Wir treten nicht mal an für dieses Spiel. Weil wir gewinnen sicher nicht. Ihr habt die Fähigkeit dazu nicht. Ihr seid Verlierer. Ihr seid schwach. Ihr schafft es nicht. Alles, was bis jetzt passiert ist, war nur Zufall. Oder habt ihr euch da eingebildet, dass wir wirklich gut sind? Wir sind nicht gut. Wir sind schlecht. Ihr seid unfähig. Ich sage das Spiel ab und ich bin mein letztes Wort. Was würdet ihr denken? Ja, zurück in die Schweiz schicken mit dem Koller. Niemand würde das von ihm erwarten und alle würden sagen, da hat er jetzt sein größtes Fehler gemacht. sein größtes Fehler. Er lässt nicht zu, dass die Mannschaft wirklich jetzt beweisen kann, was die gelernt haben, wozu sie fähig sind, weil er nicht glaubt, weil er zweifelt, weil er nicht bereit ist, anzunehmen, dass die wirklich fähig sind, auch beim EM gut mitzuspielen. Nein, das wird der Marcel Koller sicher nicht tun. Der wird sicher da zum Spiel antreten und er wird seiner Mannschaft sagen, liebe Herren, jetzt ist eure Stunde. Wir sind vorbereitet, jetzt gibt alles, was ihr habt. Und ich bin überzeugt, dass wenn ihr so spielt, wie eine Mannschaft spielen soll, wie wir geübt haben, das, was ich euch trainiert habe, dann werdet ihr Erfolg haben, dann werden wir uns nicht blamieren, werden wir auch danach stolz sein können auf unsere Leistung. Jungs, macht das jetzt. Geht hin. Wir können gewinnen. Aber auf jeden Fall, lasst alles draußen auf dem Spielfeld. Bringt nichts zurück. Gib alles, was ihr habt, diesem Spiel. Das können wir beim Fußball gut verstehen. Bei so einem Kampf. Wir wissen, dass man sich dafür gut vorbereiten muss. Und dann muss man alles geben. Was würde dann aber passieren, wenn der Coach das sagt, wenn der Trainer das sagt, und dann kommt dieser Arnautovic, ich sage seinen Namen immer falsch, aber habe ich das ungefähr richtig ausgesagt? Und der sitzt da in Mannschaft und der sagt, Coach sagt, ich schaffe das. Oder der Trainer Marcel sagt, ich schaffe das. Sogar der Kicker sagt, wer ist das jetzt? Ich habe seinen Namen jetzt vergessen, aber wie heißt der gute Österreicher? Alaba, ja, sogar der Alaba sagt, ich schaffe das. Der Kicker. Aber dann, er sitzt da und er sagt, ich schaffe es aber nicht. Das ist zu viel. Ich kann das nicht. Ich bleib sitzen. Ich trete nicht an. Was würde Marcel Koller sagen? Der Marcel Koller würde ihm sagen, du schaffst das, du kannst das, tu das. Okay, wir spielen eine starke Mannschaft. Es ist eine große Herausforderung. Aber du kannst das, mach das, trete an. Dann ist es aber von ihm persönlich abhängig, ob er bereit ist, das, was er schon hat, weil er überzeugt ist, dass er es kann, zu nehmen, zu nützen und zu verwenden, um gut zu spielen. Warum verwende ich das? Predige ich jetzt heute über Fußball? Wollen wir jetzt eine Fußballmannschaft hier in der Gemeinde gründen? Nein, natürlich nicht. Aber interessanterweise finde ich das ein sehr guter Vergleich. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, damit du und ich Gott verherrlichend leben können, zur Ehre Gottes, eine Art und Weise leben können, die zeigt, dass Gott etwas in uns getan hat, uns vorbereitet hat und verändert hat, damit wir anders sind als diese verlorene, zerstörte Welt. Du schaust diese Welt an heute und du denkst, boah, was für eine Katastrophe. Kriege auf der internationalen Ebene. Ständig Streit auf der persönlichen Ebene, Streit in der Arbeit, Streit in den Familien, Streit in der Politik, Streit überall. Wo herrscht Frieden? Wo herrscht Freude? Wie viele Menschen leiden heute? Was bietet diese Welt an, das so wunderbar ist? Geld? Ja, was bringt Geld? Kannst nicht mitnehmen. Und die reichsten Menschen der Welt, wenn du die fragst, wie viel Geld brauchst du, dann sagen sie, ja, nur noch ein Euro mehr. Also es stellt uns nicht zufrieden. Es bringt uns nicht eine Ruhe in unserem Herzen. Natürlich ist es hilfreich. Aber warum ist es, dass die ärmsten Länder der Welt die glücklichsten sind? Natürlich ist das eine Verallgemeinung. Aber das merkst du oft, dass in armen Ländern, die singen mit einer Freude, die wissen, wie man wenig verwenden kann, um viel eigentlich zu haben. Was bietet uns diese Welt wirklich an? Gar nichts. Und was der Herr tun will in uns, ist, er will zeigen, dass er in der Lage ist, dass er Menschen verändern kann, damit Menschen so leben und so sind, wie er sie geschaffen hat. Das, was er ursprünglich wollte, bevor Sünde in diese Welt hineingekommen ist, das ist die Heiligung. Wozu ist dein Gott fähig? Wie groß ist dein Gott? Wie mächtig ist dein Gott? Ja, der ist mächtig in Sterns Leben. Ja, der Stern ist Pastor. Er ist groß für Stern. Und ich würde sagen, naja, ich kenne mein eigenes Leben. Ich kenne meine Schwächen. Wie groß ist er für dein Leben? Glaubst du, dass er in deinem Leben wirkt und wirken kann und dich verändert und verändern will? Wir lesen heute eine Stelle, wo Gott beschreibt, was er möchte, was für eine Gemeinde er für sich wünscht und was die gesunde Lehre entspricht. Wir haben in den letzten Wochen Kapitel 1 betrachtet. Wir sind eben in dieser Predigtreihe, wo wir einfach Schritt für Schritt uns durch Titusbrief anschauen. Und wir haben gesehen, wie absolut wichtig es ist, dass gesunde Lehre in der Gemeinde gelehrt wird, geschützt wird, dass ihr Lehrer zu Recht gewiesen werden, dass sie sogar ihr Mund gestopft werden, wie wir letzte Woche angeschaut haben. Die dürfen keine Verwirrung in der Gemeinde bringen. Warum? Weil die gesunde Lehre in der Gemeinde im Mittelpunkt stehen muss. Und der Grund, warum die gesunde Lehre in der Gemeinde herrschen muss, ist deswegen, weil die gesunde Lehre das Leben der Gemeindeglieder radikal verändern wird durch Glauben. Die Gnade Gottes ändert dein Leben, wenn du verstehst, wer Gott ist, wer du bist und was er für dich getan hat, was dir zur Verfügung steht. Du bist als Christ, wenn du neugeboren ein Kind Gottes bist, bist du ein Gotteskind, der den Heiligen Geist inwohnend hat, der alles hat, was er braucht, um gottgefällig zu leben. Vers 1 in Kapitel 2 sagt, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Wozu ist Gott fähig in einer Gemeinde? Wohin will er eine Gemeinde führen? Nicht bloß auf theoretischer Ebene viele wunderbare Lehren zu erklären. Er will Macht, das in einem Leben umgesetzt wird, zeigen. Veränderte Leben. Ein Mann oder eine Frau, die vorher, bevor sie Jesus kannten, zornig, ungeduldig, böse waren. Nachdem sie Jesus kennenlernen und von Jesus gelernt haben, liebevoll, geduldig, gnädig, barmherzig. Eine radikale Änderung. Genau das will er in uns vornehmen. Gott kann und wird dein Leben völlig neu gestalten, wenn du bereit bist, die gesunde Lehre zu glauben und das zu wagen, was Gott sagt. Das zu tun durch seine Gnade. Gott kann dich verändern. Schauen wir jetzt wirklich nur überblicksmäßig diese Beschreibung an. Okay? Wie Paulus hier die Gemeinde beschreibt, wozu eine Gemeinde berufen ist. Was soll der Titus jetzt da auf Kreta lehren? Was entspricht die gesunde Lehre? Du merkst, er sagt jetzt nicht, Titus, geh jetzt hin und rede über alle diese wunderbaren Theorien. Das ist, wo die gesunde Lehre dich hinführt. Nein, sehr, sehr praktisch. Erstens, Gottes Wille für ältere Männer. Interessant, dass auch hier er sehr konkret und direkt spricht. Es gibt Menschen hier in diesem Raum, die keine älteren Männer sind. Manche sind gar keine Männer. Okay? Und manche sind dann Buben, junge Buben. Manche sind dann so nicht so alt wie die anderen. Laut diesem griechischen Wort für ältere Männer, ich habe jetzt verschiedene Meinungen gelesen, aber das Jüngste, was mit diesem Wort gemeint wird, ist jemand, der um die 50 Jahre alt ist. Das sind für Menschen, die eher fortgeschritten sind und älter sind in ihrem Lebenslaufbahn. Also wie, das sind nicht die jungen Leute, sondern die eher ältere Männer. Warum spricht er sie jetzt gesondert an und sagt das? Weil er auch zeigen will, dass in jedem Lebensabschnitt hat Gott etwas für dich vor. Hat Gott ein Ziel für dich und ist Gott in deinem Leben fähig, etwas zu tun? Es gibt keine Pension vom Christsein. Ich bin jetzt 70 geworden. Ah, jetzt kann ich tun, was ich will. Ist das, was Jesus in uns bewirkt? Je älter wir werden, natürlich, desto mehr soll Jesus an Bedeutung und an Gestalt in uns gewinnen. Und Paulus redet und sagt den älteren Männern, was sollen die aus gesunder Lehre verstehen? Dass die nüchtern sein sollen, dass sie ehrbar sein sollen, dass sie besonnen sein sollen, dass sie gesund sein sollen im Glauben, nicht im hohen Alter jetzt anfangen zu zweifeln, dem Herrn anzuzweifeln aus irgendeinem Grund, dass die gesund sind in der Liebe. Je älter man wird, desto süßer sollte man werden. Kann man das so sagen? Du hast vielleicht auch ältere Menschen begegnet oder erlebt, die nicht sehr süß sind, die eher grantig und verbittert sind. Das soll im Herrn nicht der Fall sein. Je älter, desto süßer. Je älter, desto stärker der Glaube. Je älter, desto nüchterner, ehrbarer und besonnener, gesund im Geduld und geduldiger. Und ich bin jetzt schon fast 44. Manche von euch würden sagen, das ist ja kein Alter. Für mich ist das schon ein Alter, ich kenne nichts anderes. Und ich merke, mit jedem Jahr kommen Kleinigkeiten vor, wo ich dann Geduld brauche, weil mein Körper nicht mehr so mitmacht wie früher. Diese Woche am Mittwoch habe ich mich einfach war eher früh am Tag, ich habe mich ausgestreckt, um irgendwas zu holen. Meine Muskeln waren nicht aufgewärmt. Muskelzehrung. Der ist bis heute noch da. Nicht so schlimm wie früher, aber bis heute. Das war vor 20 Jahren nie der Fall. Habe ich nie erlebt. Ich konnte alles machen. Ich schätze, wenn man schon 70 ist oder 80 ist oder 60, ich weiß nicht, kommen solche Dinge noch öfters vor. Stimmt das, Gerhard? Kann schon sein, oder? Oder Peter, ist das auch der Fall? Ab und zu? Ja, beim Rodeln ist das in Gerhard passiert. Auch in körperliche Sachen. Der Gerhard rodelt noch übrigens, ja. Mit den Enkelkindern. Ja, Geduld braucht man auf viele Ebenen. Und je älter man im Herrn ist, Paulus sagt, desto mehr soll dieses Wirken Jesu in deinem Leben zeigen. Es ist der Geist Gottes, es ist Jesus Christus, der im Mittelpunkt steht. Das ist sein Wunsch für eine Gemeinde. Glaubst du das? Was soll Gott sonst sagen? Hey, du bist alt, du bist älter, dein Körper ist schwach, du hast viele Schwierigkeiten. Du, passt schon, kannst raunzen, kannst aufgeben, kannst böse sein, kannst verbittert sein, macht nichts. Ich verstehe, du hast große Schwierigkeiten. Glaubst du, dass der Marcel Koller seine Mannschaft sagen wird, du bist etwas älter als der Alaba, du musst ja nicht so viel geben. Du musst ja nicht so gut spielen. Natürlich macht der Marcel Koller das nicht. Und Gott auch nicht. Gott weiß, dein Verhalten, deine Kraft ist nicht dein Körper und ist auch nicht dich. Es ist die Gnade Gottes. Wir kommen noch dazu. Wir wollen in den kommenden Wochen genauer uns mit diesen Sachen beschäftigen, aber heute überblicksmäßig. Bist du heute eine ältere Frau? Du wirst auch hier genau direkt angesprochen. Und noch einmal, es gibt viele hier, die keine ältere Frauen sind. Aber was ist das Ziel für dich als junge Frau? Wohin soll das führen? Sei ein passendes Vorbild. Sei nicht verleumderisch. Frauen sind vom Wesen her mehr reden mehr. Kann ich das so sagen? Das ist nichts Negatives, das ist gut. Okay? Weil bei uns in der Familie, wenn das nicht der Fall wäre, wäre es oft sehr, sehr leise, sehr, sehr still. Ich brauche meine Frau, sie hilft mir, Dinge zu besprechen. Wir merken das, dass das von klein auf, die kleine Kirsten, 5 Jahre alt, sie hat jetzt schon mit 5 Jahren mehr geredet, mehr gesprochen als manche unserer jungen Buben, die viel älter sind. Aber das kann natürlich ein Stolperstein sein, das kann auch ein Problem sein, weil man redet oft nicht nur über das Positive. Und in der Welt, ungläubige Menschen können sehr böse reden, sehr, sehr ungut. In der Gemeinde von Christen, Leute, die Jesus kennen, was ist das Ziel Gottes? Dass wir nicht verleumderisch, dass ältere Frauen, die vielleicht weniger zu tun haben, weil sie nicht die Kinder noch zu Hause haben, dass sie nicht in der Richtung fahren, dass sie anfangen, alles zu kritisieren. Kritisieren kann jeder. Eingreifen und etwas tun, um zu helfen, das ist, was der Herr will. Nicht verleumderisch, nicht alle anderen schlecht reden, alle Sachen schlecht reden, sondern erbauend sein, ein Vorbild sein. Natürlich nicht viel im Weingenuss ergeben. Lehre das Gute. Diese Dinge, was uns Vers 3 zeigt, zeigt uns, dass auch die ältere Frauen, genauso wie die älteren Männer, eine Vorbildwirkung haben sollen für die Jüngere und sogar lehren sollen, weil sie in der Heiligung, im Christus ähnlich werden, weiter vorangekommen sind, weil sie mehr Jahren mit dem Herrn sind. Das ist das Ziel in der Gemeinde. Und das ist eigentlich sehr natürlich. Das ist normal. So ist es auch, was die allgemeine Weisheit betrifft. Wenn ein älterer Herr oder ältere Frau Weisheit mit ihrem hohen Alter erreicht hat. Kennst du ältere Menschen, wo du gerne hingehst und Lebensfragen stellst? Bist du mit das und das umgegangen? Wie hast du deine Kinder erzogen, damit sie heute dem Herrn dienen? Was ist deine Lebensperspektive im Herrn? Genau das will der Herr in der Gemeinde. Aber er redet nicht nur die ältere Männer und Frauen an, er spricht auch die Jüngere an. Was ist Gottes Wille für jüngere Frauen? Liebe deinen Mann. Das ist jetzt Vers 4 bis 5. Damit sie die jüngeren Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Es ist interessant, dass hier, gerade in diesem Punkt, Paulus die Sache so angeht, statt einfach direkt die jüngere Frauen zu sagen, und ihr jüngere Frauen, liebt euren Männern, spricht er zuerst die ältere Frauen an, lehrt sie das zu tun. Weil Gott will, dass eine Frau auch natürlich einen Vorbild hat, die sagt, du schaffst das, wie ich es auch geschafft habe. Wie wichtig das ist, dass wir nicht nur für uns selbst leben, sondern immer schauen, wen kann ich helfen, den nächsten Schritt für den Herrn zu gehen. Ältere Frauen, die jüngere Frauen lehren und helfen, so zu sein, ihren Männern zu lieben. Und liebe Frauen, wenn du heute verheiratet bist und du hast einen Mann, dann weißt du auch, dass es manchmal schwierig ist, deinen Mann zu lieben. Genauso wie meine liebe Frau vorbildlich ist in ihrer Liebe für mich, weil ich weiß, es ist manchmal schwierig, mich zu lieben. Ich meine das ehrlich. Ich bin genauso wie alle anderen Männer, manchmal abgelenkt, manchmal nicht, was ich sein soll. Aber wenn eine Frau versteht, dass sie dazu berufen ist und für Jesu Willen den Mann lieben kann, dann ist sie dann in der Lage, auch dem Mann zu helfen, sich zu ändern. Aber die Frau, die glaubt, ihre Aufgabe ist es, ihren Mann zu ändern, das übernimmt sie eigentlich die Arbeit des Herrn. Das ist nicht deine Aufgabe als Frau. Das ist die Aufgabe Gottes. Bete für deinen Mann und liebe ihn und helf ihm. So wird der Herr auch durch dich wirken können. Natürlich kannst du Dinge ansprechen. Natürlich. Aber in einer liebevollen Art und Weise. Und jeder weiß, wie das ist, wenn man es nicht in einer liebevollen Art und Weise tut. Oder? Das ist nicht sehr angenehm. Männer, wir kommen noch dran. So, Vorsicht, nicht jetzt da sitzen und sagen, ja, okay, für uns ist noch viel mehr da. Okay, so, was heißt es hier? Liebe deinen Mann, liebe deine Kinder, sei besonnen, sei keusch. Und wie gesagt, in den kommenden Wochen schauen wir das genauer an, versuchen das zu definieren. Sei häuslich, sei gütig. Boah, du schaust diese Eigenschaften und denkst, boah, das ist ja wirklich schön, was der Herr hier von uns möchte. Sei deinen Mann untergeordnet. Oh, ist das auch schön? Aber das bringt uns zu unserem nächsten Punkt. Was erwartet Gott von jungen Männern? Und vielleicht denkst du, dass es nur Vers 6 wäre. Ich ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. Punkt. Und das war's. Aber da gehst du nicht weit genug. Weil Vers 7 natürlich spricht er Titus an und sagt zu Titus, in allem mach dich selbst zu einem Vorbild. Aber der Titus gehört eben zu den jungen Männern. Und es soll so sein, dass das, was der Titus ist, alle jungen Männer auch entsprechen. So, ja, die jungen Männer sollen besonnen sein, aber die sollen auch in allem ein Vorbild guter Werke sein. Das ist, wo das Problem liegt bei uns Männern oft. Wisst ihr, warum wir unsere Frauen sich schwer tun, unterordnet zu sein oder schwer tun, uns zu lieben oder sich schwer tun, wirklich geduldig mit uns zu sein, weil wir keine Vorbilder sind. Na, was soll die jetzt mal sagen? Mein fauler, grantiger Mann ist so wunderbar. Weil wir unser Teil nicht tun, tun unsere Frauen sich schwer, ihren Teil zu tun. Und liebe Männer, die Verantwortung liegt bei uns. Ganz wichtig, dass wir, liebe Männer, unser Teil wahrnehmen. In allem, wir würden gerne ein anderes Wort hier haben, oder? In manchem ein Vorbild sein. In die einfachen Sachen ein Vorbild sein. Sei kein Heuchler. Lebe, was du lehrst. Es steht hier, in der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Hier steht nicht über dich, Titus, alleine, über euch, junge Männer, sagen kann. Liebe Männer, wir haben so ein wunderbares Vorrecht, dem Herrn zu dienen als Leiter in der Gemeinde, als Leiter in der Familie. So will Gott, dass wir sind. Ich habe jetzt keinen PowerPoint-Slide oder Dia dafür, aber Vers 9 und 10 spricht jetzt die Knechte an. Damals gab es dann natürlich Knechte, die wir heute in unserer Gesellschaft nicht in der gleichen Art und Weise haben. Aber die Knechte sogar, sagt er, er ermahnt, dass sie sich ihren eigenen Herrn unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen. Vielleicht, wenn wir heute sagen, statt Knechte, wie gehst du mit deinem Arbeitgeber um? Dein Chef? Was sagt dein ungläubiger Chef über deine Arbeit? Bist du Frau oder Mann? Bist du ein Zeugnis in der Arbeit? Warum? Vers 10. Damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Damit die gesunde Lehre in dem Leben ausgelebt wird und Gott dadurch die Ehre bekommt. Du kannst den ganzen Tag über Theologie reden. Wenn dein Leben nicht dahinter steckt, ist es alles leer. Wir haben das schon früher immer wieder gesagt und du weißt genau, wie das ist. Das ist Wasser predigen und Wein trinken. Und das ist, was allen eigentlich ekelt. Das ist, warum so viele Menschen nichts mit Religion zu tun haben wollen. Was man auch verstehen kann. Weil Religion ist sehr oft völlig gottlos. Das ist eine äußerliche, menschliche Erfindung. Aber die wahre Anbetung, den wahren Gottes, ist was ganz anderes. Das verändert ein Leben, damit man Wasser predigt oder was auch immer predigt und dann auch die Gnade hat, um das zu tun. Stell dir vor, wir würden in einer Welt leben, wo alle Menschen diese Eigenschaften hätten. Wo alle Menschen so leben würden, alle ältere Männer, alle ältere Frauen, alle jüngere Männer, alle jüngere Frauen, so wären. Alle Arbeiter und Bediensteten und Angestellten mit ihren Chefs so umgehen. Was für eine Welt wäre das? Es wäre herrlich. Es wäre schön. Wo alle Väter ehrenhafte Vorbilder für ihren Kinder wären. Wo der Vater seinen Sohn nicht nur sagt, das sollst du so und so tun, weil das Gottes Wille ist, weil das gut ist, sondern er lebt es auch. Oder wenn er versagt, er ist auch in der Lage, in Demut sich bei seinen Kindern zu entschuldigen. Wo keine verleumderischen Worte oder unter Frauen gesprochen werden. Wo niemand durch übermäßigen Alkoholkonsum anderen Menschen Leid hinzufügen würde. Das wäre ein Traum. Wisst ihr, was Alkohol in unserer Gesellschaft anrichtet? Wisst ihr, wie viel Leid, wie viel Schmerzen, wie viele Menschen heute ein Horrorleben haben, weil ihr Mann oder ihr Frau oder ihr Kind durch Alkohol ein Horror verursacht und andere Drogen auch. Stellt euch vor, aber genau das ist, was Jesus tun will. Genau das ist, wie Jesus seine Gemeinde vorstellt. Was er denkt, wenn er sagt, so soll eine Gemeinde sein. Und du und ich, wir sagen, oh genau, das ist schön. Das will ich auch. So will ich auch sein. Alles zur Ehre Gottes. Aber so viel wir diese Eigenschaften wollen, merken wir, dass wir immer wieder gerade hier versagen. Dass wir gerade hier, wo wir ganz genau kennen, was Gott von uns will, schwach sind. Wir bemühen uns, eine Änderung in unserem Leben vorzunehmen. Und vielleicht schaffen wir es kurzfristig, aber dann auf einmal geht es wieder zurück zum Alten, Gewohnten. Und keine richtige Änderung kommt vor. Aber wir merken dann und schauen andere Menschen an und wir sehen und merken einfach, die sind viel weiter. Die leben konsequenter. Und sie haben irgendwie ein viel festeren Fundament, ein viel stabileres Leben. Was macht den Unterschied? Sind es, weil die anderen die Heiligen sind und du halt nicht? Ja, die sind begabter als ich. Nein, das ist nicht der Unterschied. Und aus diesem Grund wäre es heute ein Fehler gewesen, wenn wir uns nur mit Vers 1 bis 10 beschäftigt hätten, und Vers 11 bis 15 nicht gemeinsam damit betrachtet hätten. Weil 11 bis 15 uns erklärt, wie überhaupt dieses Bild der Gemeinde oder dieses Wunsch Gottes für seine Gemeinde möglich ist. Und die Antwort ist, in eigener Kraft schaffe ich das nicht, in eigener Kraft schaffst du das nicht. Wie groß ist dein Gott? Wie groß ist dein Gott in deinem Leben? Wozu ist Gott fähig? Der Gott, der aus nichts alles geschaffen hat. Was fehlt ihm, um dein Leben zu ändern? Um dein Leben neu zu gestalten? Braucht er irgendwas? Er braucht gar nichts, um ein ganzes Universum entstehen zu lassen. Was braucht er? Nichts. Was will er? Dass du ihm glaubst, dass du ihm folgst, weil seine Gnade, seine Kraft bewirkt das in deinem Leben, wenn du bereit bist, seine Gnade anzunehmen, seine Kraft. Vers 11. Denn, wenn du das Wort denn siehst, musst du immer die Frage stellen, warum steht denn jetzt da? Weil denn verbindet Dinge. Denn, Deswegen, weil, okay, denn das alles, was Gott für seine Gemeinde vorhat, deswegen, weil oder denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für fast alle Menschen. Für alle Menschen. Das ist heilbringend für alle Menschen. Das heißt, was du brauchst, ist vorhanden. Du bist keine Ausnahme. Gottes Gnade reicht, um in deinem Leben diese Dinge bewirken zu können. Was ist Gnade? Das ist ein theologisches Wort, das ist ein biblisches Wort. Du hörst das nicht so oft im Alltagsleben. Oh, heute hast du Gnade, heute. Begnadigt kennen wir. Das ist dann, wenn jemand eine Strafe verdient hat und er bekommt es nicht, weil er wurde begnadigt. Das ist ein Teil von Gnade. Aber Gnade ist viel mehr als einfach das unverdiente Güte Gottes. Das ist ein Teil davon. Gnade ist Kraft. Es ist Macht. Es ist Energie. Durch Gnade bist du fähig, weil Gnade dich befähigt, stärkt und ermöglicht, dass du tust, was du tun sollst. Gnade ist die lebensverändernde Energie Gottes, das in seine Kinder wirkt. Es steht hier, diese Gnade ist erschienen. Das ist eine Erwähnung von die Tatsache, dass diese Gnade keine unerkennbare Macht ist, das durch die Luft schwebt, sondern eine Person ist. Wer ist erschienen? Gott, Mensch geworden, um uns zu retten, um uns zu stärken und helfen, zur Ehre des Vaters, damit wir Gott verherrlichen, damit er seine Anbetung bekommt, die ihm gebührt. Jesus Christus. Jesus Christus ist erschienen, um uns heil zu bringen, um heilbringend für alle Menschen zu wirken. Und was tut diese Gnade? Ich möchte vorher aber eine Bibelstelle anschauen. Die Gnade Gottes bringt uns dieses Heil. Du schaust dein Leben an, du schaust deine Schwäche an und du sagst, es ist nicht möglich. Und dann sagt das Wort Gottes, stimmt, du schaffst es nicht. Aber wer schafft das? Der Schöpfer Gott schafft das. Seine Gnade ist genug. Das ist, wohin die gesunde Lehre uns führt. Gesunde Lehre führt uns nie dorthin zu unserer eigenen Leistung. Es führt uns hin zum Kreuz, zu Jesus, zu seiner Gnade, zu seiner Kraft, dass wir ihn erkennen, dass wir ihn folgen, dass wir ihn lieben. Und wenn er unser Alles wird in unserem Leben, pass auf, da werden sich die Dinge ändern. Weil die Gnade Gottes ist mächtig. Es wird ein harter Trainingskurs sein. Du wirst dich verleugnen müssen, aber du wirst es gerne tun, weil dein Herr für dich am Kreuz gestorben ist. Du hast eine sichere Zukunft. Du bist errettet worden. Der hat dein Herz verändert. Du freust dich, obwohl es nicht immer leicht ist. Die Gnade Gottes ist erschienen. Römer 5, 1 bis 2. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, oh Mann, man könnte hier eine Predigt halten. Gerechtfertigt. Du bist gerecht vor Gott durch Glauben an Jesus Christus. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus hat den Krieg zwischen deinem Herzen und Gott abgeschlossen. Er hat deine Schuld am Kreuz bezahlt. Er ist für dich gestorben und ist für dich auferstanden, damit du gereinigt werden kannst. Da wir nun gerechtfertigt sind. Vers 2. Durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, zu der Kraft, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wer in Christus Jesus steht, der steht in der Kraft Gottes da. Alles steht ihm zur Verfügung. Oder wie der Apostel Petrus das gesagt hat, unter Inspiration. Das ist der Heilige Geist, der durch Petrus hier schreibt und spricht. Er spricht das Thema an, was steht uns zur Verfügung? da seine göttliche Kraft, 2. Petrus 1 und Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, alles, hier steht wieder so ein allinklusives Wort, es fehlt dir nichts, alles. Wozu hat er uns das geschenkt? Was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Durch die Erkenntnis dessen, wer ist das? Erkenntnis von wem? Erkenntnis vom Herrn Jesus Christus. Indem du Jesus kennst, je mehr Jesus Gestalt in deinem Leben gewinnt, desto mehr Gnade hast du. Aber du hast alles, was du brauchst, um zum Wandel in Gottes Furcht und zum Leben, um das so zu tun, wie Gott das will. Und wie ist das? Was haben wir gerade gelesen? Titus 2. Was ist Wandeln in Gottes Furcht? So wird es beschrieben. Was fehlt dir, um diese Beschreibung in deinem Leben verwirklichen zu können? Das Einzige, was dir vielleicht fehlen könnte, wäre, dass du die Gnade Gottes in deinem Leben wirken lässt. Dass du im Glauben die Sache angehst und seine Kraft verwendest. Das könnte verschiedene Gründe geben. Ein Grund könnte sein, dass du Jesus gar nicht kennst. Dass du gar nicht in seiner Gnade stehst. Vielleicht hast du ein Kopfwissen von Jesus. Oder vielleicht hast du eines Tages irgendwann mal irgendein Gebet ausgesprochen, aber du hast nie wirklich verstanden, was das bedeutet, dich auf Jesus zu stützen, und du verlässt dich nicht auf seiner Gnade, sondern du glaubst, dass du durch irgendein Gebet jetzt vor Gott gut stehst. Glauben ist verlassen, dass wir uns auf ihn verlassen, dass wir ihm auf ihm erwarten, was er in seinem Wort auch versprochen hat. Ja, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Das ist eben diese Gnade. Die Gnade lehrt uns, gottesfürchtig zu leben. Gnade zeigt uns, wie man das tut. Das sehen wir hier, Vers 12. Sie nimmt uns in Zucht. Was heißt das? Sie erzieht uns, sie unterweist uns, sie lehrt uns, sie zeigt uns, wie es funktioniert. Das ist Gnade. Was noch? Ja, 2. Korinther 7, Vers 11. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Wofür ist das jetzt ein Zitat? Gottes Gnade lehrt uns, gottesfürchtig zu leben. Es fängt damit an, dass er uns zeigt, wie nicht gottesfürchtig wir leben ohne ihn. Wie gottlos wir sind. Und das führt uns zur Buße. Oh Vater, oh lieber Gott, wie egoistisch bin ich. Und das bewirkt eine Buße in uns. Das uns zeigt, was soll ich tun? Ich soll umkehren zu Gott. Ich soll um Vergebung bitten. Nur Jesus Christus kann mich retten von meinem Ego. Was will ich? Ich will meinen Weg gehen. Und was tut dann die Gnade Gottes in deinem Leben? Es macht die Augen auf, dass du siehst, wie verloren du bist. Wie hilflos du bist vor Gott. Und dann bewirkt es in dir ein Bemühen, ein Wunsch, ein Suche nach Gottes Gnade und nach die Treue. Das hat die Gemeinde in Korinth erlebt. Und der Paulus freut sich, dass sie diese Buße erlebt haben, dass sie auch bereit waren, aktiv gegen die Sünde in ihrem Leben zu wirken. Der nächste Punkt, Gottes Gnade zeigt uns, dass wir eine glückselige Zukunft haben. Vers 13. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung des Herrn, Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Oh, es gibt so viel. Was macht die Gnade Gottes in deinem Leben? Es zeigt dich nicht nur, wie schlimm deine Sünde jetzt ist. Und dass die Buße und die Gnade Gottes dich verändern kann. Es zeigt dir, dass wenn du Jesus nachfolgst, das Beste wartet noch auf dich. Die einzige Hölle, die du jemals erleben wirst, ist das, was du hier auf Erden erlebst. Und was auf dich wartet in der Ewigkeit, ist Herrlichkeit. Genau das Gegenteil stimmt für Menschen, die die Gnade Gottes ablehnen. Das Beste, was die jemals erleben werden, ist das, was sie hier auf Erden erleben. Weil hier zeigt Gott noch Geduld und noch allgemeine Gnade und Hilfe. Er lässt es Regen auf die Gerechten und Ungerechten. Die Sonne scheint auf alle Menschen, auf die Bösen und auf die, die gerecht sind. Aber der Tag kommt, wenn man vor Gott als Richter steht. Und dann gibt es keine Gnade mehr. Ist das uns klar? Wenn wir vor Gott in unsere Sünden stehen, zu diesem Zeitpunkt gibt es keine Gnade mehr. Die Gnade ist in Jesus zu finden jetzt. Die Gnade ist jetzt vorhanden. Oh Mann, bitte 2. Korinther 4, Vers 15 bis, ich glaube, 18 zu Hause lesen. Wir haben jetzt nicht die Zeit dafür. Aber diese Stelle sagt uns, dass das, was wir heute erleben, ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die auf uns zukommt. Es ist eine Kleinigkeit im Vergleich zu die wunderbare Zukunft, die wir haben. Gnade zeigt uns nicht nur, wie es heute geht, wie du heute in Kraft Gottes leben kannst, aber es zeigt dir, die Zukunft glänzt. Und es ist egal, was für Herausforderungen du heute erlebst, Gott hat Wunderbares für dich vor. Und wir schließen heute jetzt mit unserem 3. Punkt ab. Gnade erklärt uns, wozu Jesus für uns gestorben ist. Und oh Mann, in den kommenden Wochen schauen wir uns das genauer an. Aber es ist so eine wunderbare Realität. Vers 14. Wir fangen mit der zweiten Hälfte von 13, dass es heißt, unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Wenn wir die Beschreibung in Vers 1 bis 10 lesen, wie ist das möglich? Es ist, weil Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, damit er dich reinigen kann und durch seine Gnade zu einem besonderen Eigentum Gottes machen kann. Damit du eifrig bist vom Herzen her für gute Werke. Das bewirkt die Gnade Gottes. Das ist genau das Gegenteil von dieser äußerlichen tote Religion, wo diese große Liste aufgelistet wird. Hier sind die tödlichen Sünden, die du vermeiden musst, und hier sind die Sakramenten oder was immer, das du hier machen musst und so weiter. Und tu das alles äußerlich. Du schaffst es nicht. Und was Gott sagt, ist, ich will dich von innen nach außen verändern. Ich will dein Herz verändern. Ich will dir ein neues Herz geben, voll mit meiner Kraft und Gnade, und in dir ein Eifer bewirken, ein Wunsch danach, eine Freude daran, gute Werke zu tun durch meine Kraft und Gnade. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Zum Nachdenken. Kennst du die Gnade Gottes in Jesus Christus heute? Wie stehst du vor Jesus? Wie stehst du vor Gott? Wenn du so eine Stelle liest und wir reden von eben sein, dass Jesus sich hingegeben hat für dich, ist das für dich persönlich geworden? Stützt du dich darauf? Erwartest du, dass Jesus dich retten wird von deinen Sünden eines Tages? Verstehst du, dass er alles schon vollbracht hat am Kreuz. Und das Einzige, was er von uns verlangt, ist die Buße und den Glauben, dass wir es annehmen. Dass wir erkennen, dass wir das brauchen und in Demut uns auf Jesus stützen. Schaust du auf Jesus, verlässt du dich auf ihn, erkennst du deine eigene Hilflosigkeit und schaust nur auf Jesus für dein Heil. Das bewirkt die Gnade Gottes in deinem Leben. Ist Jesus dein Erlöser von deiner Sündenschuld? Hast du Frieden mit Gott durch Jesus Christus? Wenn du heute hier sitzt und die Antwort in deinem Herzen ist, ich weiß nicht, bin mir nicht sicher. Wie kann ich das wissen? dann beschäftige dich mit der gesunden Lehre. Lese mehr in der Bibel, stell mehr Fragen. Die gesunde Lehre der Bibel wird die Fragen beantworten. Bist du bereit, dich damit zu beschäftigen und dann anzunehmen, was Gott in seinem Wort sagt? Zweitens, bist du heute gläubig, aber du kämpfst in vielen Bereichen deines Lebens, weil du versuchst, in eigener Kraft Christ zu sein? Oh Mann, glaubst du, dass diese Beschreibung für dich möglich ist? Wenn du es nicht glaubst, wenn du wie ein Fußballspieler ist, der vor dem Spiel sitzt und sagt, ich schaff's nicht, ich kann's nicht, das ist nicht möglich. Egal wie gut du befähigt bist, dann bist du verloren. Und Gott sagt, schau, du musst es nicht. Ich mach's durch dich. Beschäftige dich mit meinem Wort. Verlass dich auf mich. Liebe mich. Kenne mich. Wenn du mir nachfolgst, dann helfe ich dir zu verstehen, wie du dich für mich entscheiden kannst und folgen kannst. Gott gibt uns keine Befehle, die unmöglich sind. Seine Gnade genügt, um seinen Willen für uns zu realisieren. Rühme dich der Gnade Jesu. Erkenne seine wunderbare Kraft für deinem Leben. Kehr von deinem eigenen Weg um und glaube das Wort Gottes. Erlebe die lebensverändernde Kraft unseres großen Gottes. Amen. Wenn du heute da bist und vielleicht ein Thema angesprochen wurde, wo du einfach viele Fragen hast oder wo du gerade kämpfst, deswegen sind wir auch eine Mannschaft. Deswegen gibt es Gemeinde. Stell dir vor, der David Alaba würde gegen Deutschland im EM alleine auftreten. Hat er eine Chance? 1-11? Keine Chance. So ist es natürlich im christlichen Leben auch. Gott will nicht, dass es Einzelgänger gibt. Er will, dass du in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen die Herausforderungen begegnest. Und wie wir in Galaterbrief gerade gesehen haben, in Galater 6, Vers 1, ein geistlicher Christ ist immer bereit, anderen Geschwister zu helfen, die gerade in irgendetwas kämpfen oder Schwierigkeiten haben, ohne selbstgerecht oder abwertend zu denken, sondern mit Freude, dass man helfen kann. Lass uns beten, bevor wir ein Lied miteinander singen.